SWR 1. SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Hallo und herzlich willkommen beim SWR 1 Meilensteine Podcast. Olaf Schilperoth hat uns geschrieben: Hallo Herr König, ich höre fast jede Folge Ihres Podcasts. Sie haben bereits fast alle Bands besprochen, die ich in meiner, und ich glaube, es war auch ungefähr Ihre Zeit, gehört habe. Supertramp, Free, Pink Floyd, Beatles natürlich, 10cc, Eric Clapton und so weiter. In der Liste fehlt aber eine Band und ein Gitarrist, der Ihnen nicht entgangen sein kann, denn soweit ich es mitbekommen habe, spielt sie auch Gitarre. Die Alben von Dire Straits feiern gerade Jubiläum und für mich ist das erste Album Dire Straits immer noch das Beste. Aber auch zu Community, Making Movies und Brothers in Arms gibt's viele Geschichten. Also hier meine Anregung, machen Sie mehr Knopfler. Mit besten Dank und viele Grüße, Olaf Schilperoth. Recht hat er. Ich habe übrigens überlegt, welches Album Jubiläum feiert. Richtig, Making Movies ist letztes Jahr 40 geworden. Aber wir haben die Dire Straits natürlich auf dem Schirm. Und zu der Frage, warum es bisher noch keinen Podcast zu den Dire Straits gab. Die SWR 1 Meilensteine waren ursprünglich eine Rubrik im linearen Radioprogramm von SWR 1. Und da hatten wir das Debüt Dire Straits und Brothers in Arms schon, bevor es diesen Podcast gab. Also, das soll jetzt aber keine Rolle mehr spielen. Wir sprechen heute über eben dieses grandiose Debüt von 1978 und das klang so. Down to the Waterline, Water of Love, Setting Me Up und der All-Time-Klassiker Sultans of Swing. Was war das für ein Debüt 1978? Mitten in der Punk-Ära schafft es eine englische Rockband mit filigranem Gitarrenspiel ganz an die Spitze des Rock-Olymps. Und da blieben sie auch für 18 Jahre bis zu ihrem inoffiziellen Ende 1995. Eine Karriere, die mit einem Demoband begann, das der Radio-DJ Charlie Gillett liebte und in seiner Sendung spielte. Sultans of Swing in der Urversion. Sultans of Swing in der sogenannten Honky-Tonk-Demoband-Urversion. Das waren noch Zeiten, als das Radio Rockstars gemacht hat und darum geht's auch im SWR1-Meilensteine-Podcast. Ich begrüße in gleich zwei SWR1-Studios Benjamin Brendebach.
Hallo.
Und in sicherem Social-Distancing-Abstand Christian Fahr.
Hallo.
Ich bin Frank König aus dem Homeoffice und hier sind die Dire Straits mit dem Opener ihres Debütalbums Down to the Waterline. Thank you.
surrender on the quayside. You remember we used to run and hide in the shadow of the cargoes. I take you one time. We're counting all the numbers down to the waterline. When neon missiles on the dog leaf stairway. French kisses in the darkened doorway. Foghorn blowing out a wild cold. The police nanny shines a light on my shoulder. Up comes a coaster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are the highlights. No money in our jackets and our jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm.
Die Dire Straits mit Down to the Waterline, Christian. Es wird ja immer wieder gesagt, 1978 war nicht die Zeit für Filigran-Gitarristen wie Mark Knopfler. Wie hast du das damals mitbekommen, dass da ein neuer Gitarrist am Start war, der so ganz anders spielte als die anderen Gitarrengötter?
Also ich habe es natürlich über Sultans of Swing zunächst mal mitbekommen, wo ja ganz ähnliche Töne angeschlagen werden wie die, die wir eben gehört haben. Und das war insofern außergewöhnlich, dass eben hier nicht wie bei anderen Star-Gitarristen damals, die vom Blues her kamen, irgendwie Breitbandsalven abgefeuert wurden, sondern dass hier fast gepickt wurde. Und das war im Rock damals vollkommen unüblich. Und im Punkrock sowieso. Aber es war nicht nur Punkrock-Zeit, sondern es war auch Disco-Zeit. Also man hörte da schon hin. Das war anders als alles andere, was damals angesagt war. Und es war unspektakulär in Bezug auf die Lautstärke, die da abgefackelt wurde, aber es war spektakulär in Bezug auf, wie gesagt, diese Futteleien, die Mark Knopfler da hinlegte. Und als Einziger.
Apropos Futteleien, Benjamin, du bist ja selbst Gitarrist. Was fasziniert dich am Sound der Dire Straits und speziell das am Gitarrenspiel von Mark Knopfler eigentlich?
Ja, da sind zwar viele Futteleien, wie Christian sagt, drin, aber das klingt trotzdem alles immer so einfach irgendwie, wie der das spielt. Und Mark Knopfler ist einer dieser Gitarristen, bei denen, wenn ich sie sehe oder höre, mir regelmäßig denke, okay, ich hänge meine Gitarre an den Nagel und lasse da hängen, weil so kriege ich das nie im Leben hin. Und wenn
da hängt meine schon.
Ja, das ist, wenn man zum Beispiel sieht, was er aus einem Akkord macht, das würde ich nicht mit Vieren hinbekommen. Ja, also die ganzen Stücke sind meistens relativ einfach tatsächlich vom Schreibstil her. Das ist im Endeffekt ist das nichts anderes als Folk. Aber was er dann da draus macht, das ist unglaublich. Und das ist auch bis heute, finde ich, also in dieser Richtung habe ich kaum einen ähnlichen gehört, der das so hinbekommt.
Christian, wo kamen die Dire Straits damals her und wie ging das bei denen los?
Also die Brüder Knopfler, Mark und David, kamen ursprünglich aus Schottland, aus Glasgow, sind aber dann aufgewachsen, die meiste Zeit in Newcastle on Tyne. Das ist eine nordenglische Hafenstadt an der Nordseeküste und unweit der schottischen Grenze übrigens. Allerdings die Band kam dann erst zustande, als sie in London waren. Mark Knopfler studierte, wollte Journalist werden und Literaturwissenschaftler, hat das auch eine Weile gemacht. Die haben, ein Teil der Musiker haben dann in einer WG, würde man sagen, zusammengelebt und beschlossen, sie machen Musik, weil musikalisch waren sie. Die Knopfler-Brüder haben schon auch als Jugendliche Musik gemacht, allerdings natürlich als Amateure. Und kann man sich vorstellen, wenn man zu dritt oder zu viert in der WG lebt und Musiker werden will und ist es noch nicht und das Geld fließt nicht so furchtbar üppig, dann ist man in einer Zwangslage und in einer Klemme. Und genau das bedeutet Dire Straits. Also, dass man letzten Endes total abgebrannt ist, in einer fürchterlichen Klemme steckt und von daher ist das natürlich beim Bandnamen suchen naheliegend.
Wobei David Knopfler hat mal erzählt, diese Geschichte mit den totalen Pleiten, das ist schon eher so ein bisschen eine Legende, ne? Denn wie Christian auch schon sagte, die haben ja alle normale Jobs gehabt. Also die haben im Grunde ihre normalen täglichen Jobs haben die erst an den Nagel gehangen, als es dann wirklich dann mit der Karriere richtig losging. Ich glaube, der Schlagzeuger war es, der kam auch aus wirklich gutem Hause. Also eigentlich leben konnten sie zumindest und hatten irgendwie keine Not. Und das hat sich dann auch immer mal wieder gespiegelt bei dem, was sie so taten. Also sie hatten vorher zum Beispiel, also bevor sie bekannt geworden sind, wurden sie mal als Band in einer Uni gebucht. Leider hatten die Organisatoren von diesem Unifest aber vergessen, dass da gerade Semesterferien waren und dementsprechend war kein Mensch da, außer vielleicht, also ich glaube, vor der Bühne waren 4 Leute und auf der Bühne waren 4 Leute. Die Dire Straits haben aber trotzdem komplett ihr Programm gespielt, ja, weil sie gesagt haben, okay, ihr seid wenigstens da, also spielen wir und sind danach mit den 4 Leutchen aus dem Publikum sind sie dann irgendwie die Gage versaufen gegangen. Das waren dann so die Dire Straits, also das spielt auch so da rein, finde ich, dass das so ganz normale Jungs waren, ne, irgendwie.
Und das muss ja, glaube ich, auch jede Band, die von klein angefangen hat, muss mal vor diesen 4 Leuten maximal gespielt haben. Anders geht's ja eigentlich gar nicht.
Absolut.
Ich kenne das.
Wer kennt das nicht? Die haben dann aber tatsächlich ein Demoband aufgenommen. Das klingt auch schon relativ professionell. Und wie kam das dann, dass das dann so abgegangen ist? Wir haben ja vorhin schon Saltons of Swing gehört von diesem Demo. Das ist ja, also für ein Demoband ist das ja schon ziemlich amtlich.
Ja, also die Band war auch gut schon. Das merkt man ganz eindeutig. Das waren jetzt keine Anfänger, die da irgendwo reingestolpert sind und jetzt, sagen wir mal, 5 Jahre brauchen, bis sie zu ihrem Sound gefunden haben. Der war von Anfang an da. Ja, also diese Demobänder, das ging eben bei der BBC, dass man da praktisch das Bands Songs eingeschickt haben, die noch nicht veröffentlicht waren und die wurden dann vorgestellt oder auch nicht. Wenn sie dem DJ gefielen, wurden sie vorgestellt und es war dann so, dann hat man gesagt, die kamen gut an, dann hat man ihnen die Möglichkeit gegeben, so ein BBC-Konzert aufzunehmen, kennen wir von den Beatles her, das war da eben auch üblich und dann kam das insgesamt so gut an, was da rauskam an Material, dass sich die Plattenfirmen dann letzten Endes zu interessieren begannen und eine hat den Zuschlag gekriegt. Übrigens, dieses Einsenden von Demos, das kenne ich selbst noch auch aus den 80ern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da wurde das teilweise auch gemacht. Allerdings ist mir nicht bekannt, dass aufgrund einer solchen Einsendung eine Weltkarriere rausgesprungen wäre.
Und wir machen es ja in SWR1 so ein bisschen mit der Lokalecke im Abend auch so, dass wir da dann durchaus auch mal Sachen von lokalen Leuten spielen, Christian. Ne?
Das schon, auf jeden Fall.
Nochmal zum Song selbst, Down to the Waterline ist ein Stück Heimat der Knopflers, Christian. Du hast vorhin schon angesprochen, Newcastle upon Tyne, die Geordies im Nordosten Englands, direkt an der Borderline am Hadrian's Wall gelegen. Und dieser Hafen, der scheint ja zu inspirieren, ne?
Also ich bin einmal in diesem Hafen gewesen. Ich überlege mir jetzt, ob der für mich inspirierend wirken würde. Aber ich glaube, wenn man da aufwächst, da ist das dann doch noch eine andere Sache. Denn Hafen hat natürlich auch immer irgendwie etwas mit Aufbruch zu tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass da eben Jugendliche sich gerne rumtreiben.
Da muss man dazu sagen, Down to the Waterline, habe ich einführend nicht gesagt, handelt von diesem Hafen. Und wir haben ja vor einigen Wochen Soul Cages von Sting besprochen und da kommt dieser Hafen auch drin vor. Also irgendwas scheint er zu haben, zumindest für die Geordies da oben im Nordosten England, die vielleicht da auch sich in die weite Welt hinaus geträumt haben. Hier geht's aber, glaube ich, ein bisschen konkreter um die Ladies, mit denen Mark Knopfler um die Häuser gezogen ist.
Ja, und was er mit denen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt voll autobiografisch ist oder fiktional. Aber er hat die Zeit offenbar genossen.
Rund ums Wasser geht's auch im nächsten Song. Hier kommt Water of Love.
Thank you. clouds all around, sky up above. Yes, I need a little water of love. I've been too long lonely and my heart feels pain. Crying out. Yes, I need a little water of love. Water of love, deep in the ground, but there ain't no water here to be found. Someday, baby, when the river runs free, it's gonna carry that water of love to me.
Water of Love, Wasser der Liebe. Welch ein sonderbares Wässerchen ist das, Christian?
Ja, es ist schon rein musikalisch ein besonderes Wässerchen, weil hier ein Rumba-Rhythmus angeschlagen wird, den man jetzt mit den Dire Straits nicht in Verbindung bringen würde. Ja, worum geht's? Es geht um eine Trennungsgeschichte und der Verlassene sehnt sich nach einem Lebenselixier der Liebe wahrscheinlich schlechthin und die hat er verloren, aber er hält so gerne wieder und das drückt er hier aus.
Da war also Schluss.
Sehr schön ist auch Mark Knopflers.
Ja. Gleich im nächsten Song. Ne?
Ich sag, da war also Schluss schon mit dem Mädchen aus dem Hafen.
Ja. Sehr schön ist auch Mark Knopflers eigene Interpretation dieses Wässerchens. Gut zu hören bei der Ansage zur Liveaufnahme für die BBC.
Okay, well, this is a song called The Water of Love. A strange idea, but it's maybe one you want to think about.
Okay, nun, das ist ein Song namens Water of Love. Es ist eine seltsame Idee, aber vielleicht eine, über die man nachdenken sollte. Ja, könnte man mal machen. Von Water of Love gibt es auch eine wunderbare Country-Version der Judds vom Album River of Time. Ist in Deutschland auch als Single erschienen. Und klar, Mark Knopfler spielt die Gitarre höchst selbst. Water of Love in der Version von The Judds mit der wunderbaren Stimme von Winona Judd und Country und die Dire Straits, das passt doch ganz gut zusammen, oder Benjamin?
Ja, vor allem finde ich Mark Knopfler und Country, das passt extremst gut zusammen. Er kommt ja eigentlich aus diesem Country-Bereich, beziehungsweise aus diesem Folk-Bereich. Er schreibt bis heute seine Songs ja auch auf einer Western-Gitarre oder auf einer Folk-Gitarre. Und wenn man sich so anguckt, was er im Nachgang der Dire Straits gemacht hat, also seine Solo-Sachen so mit Emmylou Harris und so weiter, das sind ja auch sehr viele Country-Geschichten. Mhm. Und vor allem passt sein Songwriting eben, das ist dieses Country-eske. Also einmal dieses Einfache von den Akkorden her, das so relativ Einfache, aber vor allem auch das Erzählen dieser Geschichte, also seine Texte, die sind im Grunde auch Country. Also das ist ja immer dieses, dass du eine Geschichte erzählst, und das hat er, das perfektioniert er eigentlich und nimmt das eben in sein Spiel, beziehungsweise dann auch eben in das Spiel der Dire Straits mit auf.
Du hast ja auch was mitgebracht aus der Vor-Dire Straits-Zeit, wo man das ganz gut hören kann.
Genau, er hat vorher ja auch schon in der ein oder anderen Band gespielt, und es gibt auch eine Band, mit der er tatsächlich damals Aufnahmen gemacht hat, die Booth Brothers, so heißen die, hat unter anderem auch Dave Edmunds damals mitgespielt, und diese Platte ist damals nicht rausgekommen, erst 1995 nachträglich dann rausgekommen. Lustigerweise hat sie als Cover ist sie in einem hellen Blau gehalten, und dann sieht man diese Steel-Gitarre, die vorne drauf ist, normalerweise ja auf der Brothers in Arms.
National Steel-Gitarre.
National Steel-Gitarre, ne? Und man sieht diese Gitarre nur mit einem gebogenen Hals. Also das ist ein ganz schönes Bild irgendwie. Da ist der Gitarrist offensichtlich andere Wege gegangen. Und diese Platte ist eben nachträglich veröffentlicht worden, die Booth Brothers. Und da hört man ganz schön, wo Mark Knopfler eigentlich gitarrentechnisch auch herkommt.
You tonight. The Booth Brothers, mit dabei Mark Knopfler aus seiner musikalischen Frühzeit, und ein weiterer Song, von dem es auch etliche Coverversionen gibt, ist das hier, Setting Me Up.
Breaking the law, then she's reasonable. quit your messing around.
Setting Me Up, die Dire Straits. Christian, der Song ist auf speziellen Wunsch von dir mit in den Podcast gekommen. Warum?
Weil er der Beste auf dem ganzen Album ist. Ganz einfach. Nee, also ich finde...
Da würde jetzt viele würden sagen, Sultans of Swing ist der Beste, aber jetzt, Christian, komm, deine Argumentation.
Das ist ein Song, wenn der anfängt, da möchte man nach 3 Sekunden tanzen. Also mir geht es jedenfalls so. Dieser Rockabilly... Rhythmus, diese Rhythmusgitarre hier von David gespielt und dann, wie das sich weiter aufbaut und dann das Gitarrensolo, das perlt richtig über diesen trockenen Country-Rock-Grund und das finde ich einfach klasse.
Ja, da kann ich dir absolut zustimmen. Das geht sofort in die Beine, Benjamin. Und bei dir?
Ja, da kann ich auch mir zustimmen. Ja. An wen mich dieser Song auch extrem erinnert, wir kommen ja jetzt gleich ohnehin da drauf, aber es gibt noch einen anderen Song, der ist ein Jahr früher erschienen und manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ob sie sich da nicht etwas inspirieren lassen, nämlich von Lay Down Sally. Das ist ähnlich, nur nicht ganz so schnell gespielt, aber es ist sehr ähnlich, dieses Riff, was er da die ganze Zeit spielt. Und das sind so Songs, da, ja, wie ihr sagt, da kann man nicht ruhig bleiben bei. Ich habe eben auch die ganze Zeit Sally auf dem Stuhl mitgetrommelt.
Genau, Lay Down Sally von Eric Clapton natürlich. Und so wundert es nicht, dass nämlich ausgerechnet Setting Me Up auf Just One Night von Eric Clapton auch erscheint. Klingt dann so. Wunderbar definierter Schluss. Setting Me Up in der Version vom Clapton Live-Album Just One Night. Und das ist wirklich so, man denkt, das ist eine Clapton-Nummer, so wie das da gespielt wird, ne?
Ja, ich meine, wird ja auch von Clapton ja interpretiert. Aber man hört auch den Nein, Unterschied könnte, ganz einfach.
Original,
ja, also es ist einfach bluesiger geworden hier.
Ich wollte gerade sagen, es ist bluesiger und es ist nicht so locker, ne? Nicht so cool irgendwie, wie eben Knopfler das dann hinbekommt.
Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Schlagzeugbehandlung, wobei Henry Spinetti eigentlich auch ein guter Countryman ist. Also insofern wollte man vielleicht, da sich aber auf demselben Album Just One Night auch Lay Down Sally befindet, wollte man vielleicht nicht zu nah ranrücken.
Das kann sein, ja. Die spielen jetzt zweimal das Gleiche.
Ja.
genau. Singen wir was anderes drauf. So, und jetzt kommt noch einer der größten Rocksongs aller Zeiten und der handelt lustigerweise von der Jazz-Combo Sultans of Swing.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Die Sultans of Swing in voller Länge. Das muss sein bei dem Werk. Wer genau sind die Sultane gewesen, Christian?
Ja, eine real existierende Band wohl, die Mark Knopfler mehr oder weniger zufällig aufgetan hat. Und zwar, die Geschichte ist da so, er geht durch die regnerische Nacht und irgendwann wird es ihm zu viel mit dem Regen und da geht er in eine Kneipe rein und sieht da, boah, hier ist eine Oldtime-Jazzband, die spielt, also Dixieland und so Sachen. Und er erzählt das so bildhaft, dass man das Gefühl hat, da läuft ein Film ab. Also man könnte diesen Song verfilmen, der wäre nicht sehr handlungsreich, aber man würde es schon hinkriegen. Die Bilder, die drängen sich so auf, dass man einfach weggeblasen wird. Und ich vermute, hier hat er auch versucht, man merkt das auch stimmlich, finde ich, an Bob Dylan ranzukommen in Bezug auf textliche und natürlich auch musikalische Qualität, die er natürlich im Gitarristischen weit übertrifft, das ist ganz klar. Aber die Geschichte, die da erzählt wird, die ist unschlagbar. Also auch die wie er die einzelnen Mitglieder der Band charakterisiert. Der eine hat noch einen Brotjob, die anderen sind Profis oder sind in Rente oder was weiß ich. Aber jeder trägt sein eigenes tolles Element zu dieser Musik bei. Und dann sind hinten ein paar besoffene Jungs, die in der Ecke rumlungern und denen gefällt das überhaupt nicht, klar. Er sagt ja, das ist nicht das, was sie unter Rock'n'Roll verstehen. Und zum Schluss steht dann eben jemand auf von der Band und sagt, schönen guten Abend, kommen Sie gut nach Hause. Das war's, wir sind die Sultans of Swing.
Soll ja ein sehr lustiges Bild gewesen sein, weil die alle gar nicht wie Sultan aussahen.
Ja, das glaube ich, es hat übrigens auch wenig mit Swing zu tun, denn die Musik, die da gespielt wird, das ist die vor der Swing-Ära, also New Orleans und Chicago. Also, aber das ist künstlerische Freiheit, die wollen wir den Jungs denn zugestehen.
Ich habe es irgendwo gelesen, dass er gesagt hat, ach, dann saßen die da in ihrem Pullovern und sagt, sie wären die Sultane des Swing. Du hast schon angesprochen, Christian, der Song hat eine eigene Magie, die einen förmlich reinzieht in die Geschichte. Und es ist wirklich sehr spannend, wie sich der Song entwickelt hat vom ersten Demo, dem sogenannten Honky-Tonk-Demo, das wir am Anfang schon gehört haben und das schon BBC-Moderator Charlie Gillett so beeindruckt hat, über die BBC-Live-Aufnahme bis zur Single und zur Albumversion. Ich habe mal alle drei hintereinander gestellt. Sultans of Swing in drei verschiedenen Versionen. Die Entwicklung von dem Song und vor allem die Entwicklung von Mark Knopflers Gitarrenspiel. Das ist ja schon frappierend, wie viel der geübt haben muss zwischendurch. Das war am Anfang schon nicht schlecht, aber wie das in der Original-Album-Version dann plötzlich perlt und rollt, das ist fantastisch, oder?
Ja, es ist vor allem so, dass die Albumversion die am wenigsten intensive ist, wenn man so will, sondern die lässigste, ne? Die beiden anderen Versionen sind wesentlich rockiger noch, auch was den Gitarrensound und auch bei dem BBC-Konzert den Basssound anbelangt. Also vielleicht ist das gitarristisch durchaus schon angelegt gewesen, aber es wurde anders produziert, anders aufgenommen.
Aber vielleicht ist genau dieses, dass es so lässig kommt, dass er in dieses lässige Gefühl reinkommt, genau dem zu danken, dass die Band etwas lässiger spielt. Also das ist ja, das eine bedingt ja dann auch oft das andere.
Wäre auch denkbar. Oder vielleicht hat auch der Producer Marv Winwood gesagt, Jungs, bisschen lockerer. Der Song verträgt das.
Ich wollte gerade sagen,
auf jeden Fall verträgt das.
Das könnte durchaus der Producer gewesen sein eben, aber auch der Manager zum Beispiel, der hat ja irgendwann mal erzählt, dass als erstes, das erste Mal, dass er die Dire Straits gesehen hat, der erste Eindruck war, oh, die spielen aber leise und fand das toll. Und hat sie deswegen unter anderem auch als Manager eben unter Vertrag dann genommen. Und genau das, finde ich, kommt eben in der Studio-Version dann auch so rüber, dieses leise, die brauchen da keinen großen Krach machen, sondern das passt alles zueinander. Man hört bei der Studio-Version auch eben die Band wieder noch sehr viel stärker. Ne? Also es ist auch eben David Knopfler, der dann nach vorne gemischt ist mittlerweile. Oder was heißt nach vorne, aber zumindest hörbar ist. Und das passt alles viel besser zusammen, viel, viel harmonischer, ne? Finde ich.
Und wie immer bei solchen Hits, die eine Band ganz nach vorne bringen und für immer bleiben, ist es auch hier so Fluch und Segen. Die Nummer muss Marc Knopfler immer wieder spielen. Zwischendurch hat er ja mal gar keine Lust dazu. Aber ich habe Marc Knopfler zweimal live gesehen. Er spielt sie natürlich heute immer noch, wenn auch wieder ein bisschen anders. Aber das ist ja auch toll, wenn sich ein Song ein bisschen entwickeln kann mit der Zeit. Man merkt spätestens an dieser Stelle, dass Marc Knopfler eine dominante Position in der Band hatte, Songschreiber, Gitarrist, Sänger. Und diese Dominanz war mittelfristig nicht gut für das Verhältnis der beiden Knopfler-Brüder, Mark und David Benjamin.
Nein, die haben sich darüber im Endeffekt auch entzweit, sage ich mal. Also erstes dann auch aus der Band. Also David Knopfler ist ja dann 1980, glaube ich, ausgeschieden. Er war ja von vornherein auch ein Songschreiber und er ist auch ein großartiger Gitarrist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie Angus und Malcolm Young. Also ohne David Knopfler waren die Dire Straits erstmal nicht die Dire Straits. Und das merkt man auch später. Mhm. Dann brauchten sie eben noch einen Keyboarder dazu, um das so aufzufangen. Und David Knopfler macht ja bis heute auch noch Soloalben und hat auch immer wieder gesagt, dass er gerne Songs schreibt und Songs schreiben würde. Und das hat er damals auch schon immer wieder mal angesprochen. Aber Marc Knopfler war eben nicht dazu zu bewegen, das dann auch zuzulassen. Ja, es hieß dann immer, Marc Knopfler hat die Band so Richtung Autokratie entwickelt und David Knopfler wollte eben Richtung Demokratie und das ging einfach nicht zusammen.
Ist ja auch nicht der einzige Bruderkonflikt in der Popmusik. Schade, dass sie beide überhaupt keinen Kontakt mehr haben, so wie ich das gehört habe.
Zumindest nur noch sehr sporadisch wohl. Sie hatten dann ja mal irgendwann Kontakt, als es darum ging, ob sie zusammen in der Rock'n'Roll Hall of Fame dann bei der Aufnahme dann da zusammen sein sollen. Aber auch das war dann eher sporadisch und viel mehr ist da wohl nicht mehr, ja. Was im Hintergrund passiert, das weiß man ja nie, ne? Das ist die andere Geschichte.
Bei den beiden weiß man es nicht, da sind sie anders als die Gallagher-Brüder und ich finde das auch ganz entspannend, ehrlich gesagt, dass man das nicht alles mitkriegt. Auf dem eben schon angesprochenen Live-Album Live at the BBC, das ja vor dem offiziellen Debütalbum aufgenommen wurde, gibt's exakt einen Song, bei dem David als Co-Autor neben seinem Bruder aufgeführt ist. What's the Matter, Baby? There's a shadow hanging over the valley. On the window, don't you put the bar on the door. Don't you cry for the rain in the sky. You've seen a storm before. Yeah, now what's the matter with you, baby? Baby, what's the matter now? What's the matter? You're running in the shadows every time you hear the wild man. Come on, tell me what's the matter with you, baby. Baby, what's the matter now? What's the Matter, Baby? Der einzige Song, bei dem David Knopfler zumindest als Co-Autor genannt ist, hat es dann nicht auf das eigentliche Dire Straits Debüt geschafft, nur auf dieser BBC-Aufnahme ist es zu hören. Interessant auch, dass danach auf dem Album Live at the BBC als letzter Song ein Song drauf ist, der weder in dieser Zeit noch bei der BBC aufgenommen wurde, Tunnel of Love. Was hat's jetzt damit wieder auf sich, Benjamin?
Die brauchten einfach noch einen Song, um das Album voll zu machen.
Weil es ist ja wesentlich später erschienen dann wahrscheinlich, ne?
Also. Genau, beziehungsweise das Album selber ist, glaube ich, 1985 erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und diese Aufnahme von Tunnel of Love, die ist 1980 aufgenommen worden und zwar in Dortmund, wenn mich nicht alles täuscht, in der Westfalenhalle. Mhm. Und was man da ganz schön sieht, ist einfach diese Entwicklung, die die Dire Straits nehmen. Also erst hört man sind die ganzen Songs eben von Dire Straits. Dann kommt dazu dieser Song What's the Matter Baby, den David Knopfler ja mitgeschrieben hat. Ich finde, da hört man schon ganz gut, dass David Knopfler eine ganz andere Art zu schreiben hat. Also das ist so ein bisschen auch dieser Riff-Rock, könnte man da fast schon irgendwie reininterpretieren, der da kommt. Und das ist aber nicht die Richtung, in die Dire Straits dann später gegangen sind. Sondern eben, sie bleiben bei dem Knopflerschen, also Mark Knopflerschen Schreiben. Und das ist dann eben auch bei Tunnel of Love schon zu hören. Da ist es dann auch von der Besetzung her schon, ist es dann, glaube ich, schon mit dem Keyboard und auch mit einem neuen Gitarristen.
Und sehr schön ist auch, dass man hört, dass es nicht bei der BBC aufgenommen ist, denn wer genau hinhört, kann ganz am Anfang hören, dass Mark Knopfler Dankeschön sagt. Nur mal als kleiner Eindruck von der Reise, die die Dire Straits nach ihrem Debüt gemacht haben, nämlich mit Keyboard statt mit David Knopfler, ein etwas anderer Sound. Dass Mark Knopfler ein guter Beobachter und Geschichtenerzähler ist, hatten wir ja schon. Dass er dominant sein kann auch. Und er kann beobachten und vernichtende Urteile fällen, zum Beispiel über die Kunst. Hier kommt In the Gallery. Gallery, die Dire Straits und ein Statement Mark Knopflers über die Kunst, Christian.
Tja, über eine bestimmte Art von Kunst, zumindest wie er die einschätzt. Interessant finde ich übrigens hier auch musikalisch, dass hier Reggae-Einflüsse kommen. Also Rumba, Country, Reggae, der hat sich vor nichts gefürchtet in der Frühzeit, muss man schon mal sagen. auch nicht anzuecken, wie hier im Text, was da dahinter steckt ist, er hatte einen Freund, der Bildhauer war gestorben kurz vorher. Und der kam offenbar nie so raus, so groß, wie er es A gerne gewollt hätte und wie Knopfler auch der Meinung war, dass er es verdient hätte. Und dann schaut er sich eben in der Galerie und in der Kunstgalerie und sieht dann überwiegend das, was er selbst als mainstreamiges Kunsthandwerk bezeichnet. Also nicht die wirklich originelle große Kunst, und das ärgert ihn und das sagt er auch.
Das finde ich gerade das Schöne bei den Texten von Knopfler, dass der einerseits doch ziemlich draufhauen kann, ne? Wie bei eben In the Gallery, also die dann fertig machen kann. Aber wenn man sich dann eben zum Beispiel nochmal Sultans of Swing anschaut, er hätte ja auch über diese Band, die da spielt, hätte er ja auch lästern können. Aber nein, die beschreibt er wiederum so liebevoll, guckt sich die Personen an und findet das so, ja, so süß fast, wie die da spielen und ihre Musik machen. Und das kann er eben auch. Also diese... Er kann beides, finde ich. Wunderbar.
Ja, ist ein großer Musiker, aber auch ein großer Texter.
Ja. Geschichtenerzähler ist er. Dass das Album Dire Straits große Kunst ist, ist unumstritten. Ob dieser Podcast dieses Label verdient, entscheiden Sie. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke auch an Christian Pfarr.
Gerne.
Und Benjamin Brendebach.
Sehr gerne.
Ich bin Frank König und hier geht's jetzt weiter mit den unwiderstehlichen Reizen einer Frau. Six Blade Knife. Und tschüss. Six Blade Knife. Do anything for you. Anything you wanna do. One blade breaking my heart. One blade tearing me apart. Six blade knives. Do anything for you.
Ein Album, ein Stück Geschichte. Die S4H1 Meilensteine.